Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Ich wollte gerade sagen, ich liebe Nehemia, dieses Buch, weil ich kenne es. Es wohnt bei uns zu Hause und ist 15 Jahre alt. Yeah. Nehemia. Ich habe mir vorher gerade überlegt, aber ich glaube, ich tue das trotzdem als Einstieg. Ich möchte euch erklären, wie dass wir zum Namen von unserem Sohn gekommen sind. Um euch auch ein bisschen zu ermutigen, aber auch zu zeigen, weil es sehr viel mit diesem Buch zu tun hat. Es war so, dass wir, bevor Nehemia geboren wurde, eigentlich ein Kind gehabt hätten, aber das war eine Fehlgeburt. Und das war dann ganz schwierig für den ersten Moment, noch schwieriger für Jasmin als für mich. Und dann war es so, dass sie aber wieder schwanger wurde, was uns natürlich freute. Und dann ging es sofort los für uns mit Namenssuche. Und wir haben dann so Listen gemacht. Ich weiß nicht, die ihr Kinder habt, macht man das manchmal so, Listen? Der Mann macht eine Liste, der Frau macht eine Liste. Der Frau. Ich lasse das mal so stehen. Dann hast du diese Listen verglichen und dann haben wir festgestellt, ich habe 10 Namen, sie auch, keiner matcht. Das wird eine spannende Suche. Und dann haben wir aber gesagt, irgendwann, weißt du was, eigentlich kennt ja unser Daddy den Namen unseres Kindes. Und wir wussten damals noch nicht, das war relativ früh, ist es ein Mädchen, ist es ein Junge. Dann haben wir dafür gebetet und dann kam nichts. Das habt ihr alle schon gedacht, gell, da war Ding, Dack, da war, ja. Nee, da kam nichts. Und dann etwas später, so 2-3 Wochen später, kam eine Postkarte aus Israel mit einem Spruch vorne drauf aus dem Buch Nehemia. Das fanden wir interessant, weil eigentlich nicht so viel aus diesem Buch erzählt wird von Nehemia. Dann einen Tag später waren wir dann bei meiner Schwiegermutter zu Hause, die bekam einen Brief und vorne auf dem Brief war ein Spruch von Nehemia. Dann haben wir gedacht, ja, wieder speziell. 2-3 Tage später bekamen wir von Freunden aus Israel eine Zeitschrift und die Titelseite war Nehemia. Und irgendwann haben wir gedacht, könnte es sein, wäre es möglich, dass Gott zu uns spricht und sagt, das könnte der Name eures Kindes sein. Und wie man das so als unguter Christ macht, nimmt man dann mal die Bibel als Orakel, das weiß ich noch, das hat meine Frau dann gemacht, es war am Abend, wir lagen beide im Bett, dann hat sie die große, dicke Bibel genommen, hat gesagt, Jesus, zeig uns den Namen unseres Kindes und schlägt die Bibel blind auf und auf der Titelseite das Buch Nehemia. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt glauben wir es. Aber wisst ihr, was das Schöne daran ist? Wir haben ja ein Kind verloren. Nehemia heißt, Gott tröstet. Gottes Trost. Und das ist dann schon etwas, wo du dann da bist und einfach denkst, okay, heftig. Nicht einfach nur ein Name, sondern genau der Name, der Gott will, dass der da steht. Nehemia, ihr habt es gehört, das heißt, Gott tröstet, Gottes Trost. Und ich möchte ganz kurz am Anfang so ein bisschen das Buch einordnen, damit wir wissen, wo wir sind. Jetzt gehen wir so ein paar hundert Jahre vor Christi Geburt zurück. Man sagt, ungefähr 450 bis 400 vor Christus handelt diese Sache. Vor dem Buch Nehemia war das Buch Esra. Jetzt muss man dazu wissen, das hat erst die Bibelbildung auseinandergenommen. Das war vorher eigentlich ein Buch Esra Nehemia. Auch in alten Überlieferungen Esra 1 und Esra 2 genannt. Esra war ein Priester und in diesem Buch geht es um die Rückkehr der Juden nach Jerusalem und den Wiederaufbau des Tempels. Da hat sich ein Wort erfüllt, das in Daniel damals vorgekommen ist. Oder? Das ist auch so etwas Spannendes. Das Alte Testament ist nicht jedes Buch unabhängig vom nächsten, sondern das spielt ganz viel miteinander rein. Und hier erfüllt sich eine Vorhersage Daniels, nämlich der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem, der da geschieht. Im Buch Esra geht es darum, dass sehr viel Sünde im Volk war und Esra kam und brachte Ordnung und Umkehr wieder zu Gott. Das heißt, Esra hat für Ordnung gesorgt, hat den Tempel mit aufgebaut und dann wieder geschaut, dass das Volk sich zu Gott wieder wendet. Vor alledem wurde das Volk vertrieben, überall in die ganzen Länder. Und hier kam das Volk zum ersten Mal wieder in kleinen Scharen zurück. Zu dieser Zeit war Jerusalem 114 Jahre lang ohne Stadtmauer. Und man hat 72 Jahre versucht, die Stadtmauer aufzubauen. Das ist nicht gelungen, weil die Feinde immer wieder die Stadt geplündert haben, angegriffen, die Mauern kaputt gemacht haben, die Tore verbrannt hatten. Das heißt, wir haben jetzt diese Geschichte von Jerusalem und die Geschichte der Mauer von Jerusalem. Die Mauer stand als Verteidigung gegen außen. Das war nicht so, dass sie sich abgrenzen wollten und sagen, hier dürfen nur ganz spezielle rein. Klar war die Idee, das Volk der Juden, dass Israel da reingeht, aber es gelang nicht. Und dann kommt dieses Buch Nehemia. Und ich möchte euch ganz kurz zum Aufbau des Buches was sagen und dann starten wir gleich voll rein. Kapitel 1 bis 12 von Nehemia, da geht es um den Wiederaufbau der Stadtmauer in Jerusalem und damit verbunden auch die Regeln, die Gesetze und die Ordnungen in der Stadt Jerusalem. Das sind die ersten 12 Kapitel, da geht es wirklich darum, wenn ihr das lest, muss ich zugeben, ist zeitweise etwas langatmig, weil es sehr viele Namensaufzählungen hat. Also da werden alle Familien aufgezählt, da werden alle Bestandesteile der Stadt aufgezählt. Da sieht man, wie viele Pferde in der Stadt sind, wie viele Esel, wie viele Holzscheite und, und. Also wird alles aufgezählt in Nehemia. Und das finden wir in den Kapiteln 1 bis 12. Und das letzte Kapitel ist das Kapitel 13. Da sehen wir, wie Nehemia die Leiter korrigiert in Jerusalem. Und ich würde mal sagen, wir starten rein, oder? Und jetzt möchte ich euch wirklich mitnehmen. Mich hat das, also das ist ja immer so, also ihr hört das immer wieder, oder? Hat mich voll geflasht. Aber ich fand echt faszinierend, was wir in diesen Wurzeln, in diesen Roots wirklich entdecken. Und wie das zu mir gesprochen hat, das war jetzt für mich persönlich nochmals, ich habe das Buch gekannt, aber nochmals so Dinge, die da kamen, wo mein Herz sich richtig gefreut hat. Und genau das wünsche ich dir heute Morgen auch. Ich wünsche dir, dass du genau das entdeckst, dass wenn wir jetzt da durchgehen und dass das nicht irgendein Buch ist, wo wir jetzt einen Lehrteil machen, wo dann kognitives Wissen angesammelt wird, das ich dann dem Nächsten um die Ohren schmeißen kann. Nein, sondern es soll eine persönliche Erkenntnis und eine Offenbarung sein dessen, was Gott mit dir tut, was er vorhat und wo Jesus drin ist. Und ich möchte gerade am Anfang einen Block miteinander lesen und wir beginnen bei Nehemia 1,1 und lesen jetzt mal ein paar Zeilen durch gemeinsam. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Nehemia ist also jetzt wissen wir hier in der Königsburg beim damaligen König Artaxerxes. Ich finde den Namen viel schöner als den anderen. Tönt doch gut, Artaxerxes. In der Königsburg. Er ist also da, hat seinen Alltag. Man liest nachher noch, was er ist. Und dann geschieht Folgendes. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Jetzt sehen wir den Start dieses Buches. Der ist nicht ganz so fröhlich. Das heißt, Nehemia ist am Palast des Königs und jetzt kommen Botschafter, die erzählen, was in Juda oder respektive in der Stadt Jerusalem geschieht und geschehen ist. Und das ist sehr niederschmetternd. Und jetzt transferiere ich das mal in die heutige Zeit. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie wir reagieren darauf, oder? Wir dürfen nicht vergessen, Nehemia war nicht da, der war nicht in dieser Provinz, der war an einem ganz anderen Ort und war am Königspalast, das heißt, da ging es ihm richtig gut. Wir sehen nachher auch, was er war. Und jetzt kriegt er diese Message. Heute würde ich sagen, wir haben den Fernseher eingestellt in unserem schönen Zuhause. Und jetzt kommt so ein Botschafter vom Fernsehen und erzählt uns, dass in Indien gerade richtig schlecht ist. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren. Und da möchte ich dich ein wenig herausfordern. Gehörst du zu dieser Kategorie, die sagt, ja, das ist ja in Indien, das geht mich nichts an, die sind selber verantwortlich für ihr Handeln? Oder ist das etwas, das dich berührt und sagt, boah, das finde ich nicht gut, ich will beten, dass es da wirklich besser wird? Oder gehörst du zu denen, die gleich Geld spenden für die Glückskette, damit da irgendwas gemacht werden kann? Oder gehörst du zu denen, die das überhaupt nicht interessiert? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir reagieren auf Problemstellungen. Und was hat Nehemia gemacht? Nehemia hat diese Botschaft bekommen, die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und die Tore sind verbrannt. Und im nächsten Vers lesen wir, und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia war also bewegt. Das hat ihn berührt, was ihm da berichtet wurde. Es war ihm nicht einfach egal, so nach dem Motto, das ist ja in einer anderen Gegend, ich habe es hier schön, ich bin im Palast des Königs, sondern es hat ihn wirklich getroffen und er wurde bewegt darüber. Was er gemacht hat, er hat dann gefastet und gebetet. Das ist seine Reaktion gewesen, hat gebetet zu seinem Gott, er hat gefastet und er hat Buße getan. Falsches Screen. Moderne Technik ist schon schön, wenn es modern ist. Das ist ja lustig. Okay. Gut, Nehemia tut Buße für sich und sein Volk. Machst du das auch? Nein, wir lernen doch, dass wir nicht Buße tun sollen, oder weil uns ja vergeben ist, logisch. Aber, und jetzt komme ich mit dem Aber, manchmal ist doch auch spannend, dass dich etwas bewegt, das vielleicht ein anderer falsch gemacht hat und dass du dann da einstehen kannst und sagst, hey Gott, hilf ihm doch, dass er da einfach wieder den Weg findet. Hilf ihm doch, dass es da wieder auf den Track zurückgeht und dass er wieder den Weg läuft, den du für ihn vorbereitet hast. Ist eigentlich indirekte Buße tun. Nehemia hat das gemacht, damals natürlich noch unter dem alten Bund. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, da war Jesus noch nicht gekommen und auch noch nicht auferstanden. Und darum hat er Buße getan für sich und sein Volk. Ja, etc. Das ist lustig, hier bin ich eins hinten drin und da geht es eins voraus, ganz spannend. Gut, ich kriege das hin. Hanomene Pater, jetzt bin ich da. Gut, dann heißt es hier, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Jetzt geschieht etwas bei Nehemia. Er liest Gott die Schrift vor. Das ist spannend, oder? Jetzt kommt er und erinnert Gott an seine eigenen Worte und sagt, gedenke doch, da hast du ein Wort gegeben. Und jetzt kommt er und geht in diese Zeit zurück, wo Mose war mit dem Volk Israel und sagt, Gott, gedenke da. Und in Nehemia 1,9, der nächsten Vers, heißt es, kehrt ihr aber zu mir um, da, kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Das ist doch interessant, was jetzt geschieht, was Nehemia macht, oder? Er hört die Kunde dessen, dass die Stadt zerstört ist, dass es dem Volk richtig schlecht geht. Und jetzt geht er ins Gebet. Zuerst tut er Buße, er weint über dem, er sieht dieses Problem. Und dann hält er Gott sein eigenes Wort vor und sagt, guck mal, was du gesagt hast. Deinem Volk hast du gesagt, du wirst sie zerstreuen. Doch wenn sie umkehren und wieder zu dir kommen, dann wirst du sie sammeln von allen Enden der Welt und wirst ihnen eine Stätte geben, wo sie wohnen können. Und wir wissen, ist das Jerusalem in dem Moment, die Region Judäa, der Juda. In Nehemia 1 geschieht also Folgendes. Nehemia selbst erkennt das Leid. Er sieht, wo das Leid ist und er erkennt das Ganze. Dann hat er Erbarmen über Jerusalem. Er weint für Jerusalem. Und er macht sich mit denen eins und sieht, was da geschieht. Dann betet er und erinnert Gott an sein eigenes Wort. Das ist noch frech eigentlich, oder? Also wir sind heute ja so steil, weil wir wissen, Jesus ist ja bei uns, oder? Also wenn wir das Gefühl haben, wir seien etwas frech zu Gott, können wir gleich sagen, das ist Jesus. Jesus hat das gesagt. Sag's ihm. Das konnte er noch nicht, er musste selbst einstehen. Er hatte noch keinen Fürsprecher bei Gott, sondern er hat selbst Gott konfrontiert mit seinem Wort. Cool, finde ich. Sehr cool, sehr steil. Aber dann geht's weiter. Er handelt und geht zum König. Jetzt kommen wir ins Kapitel 2. Im Kapitel 2 ist es so, dass Nehemia sagt, ich gehe zum König. Also es ist ein kurzes Kapitel eigentlich, wo die Einführung ist, wo man sieht, er ist konfrontiert mit diesen Sachen. Und danach beschließt er, ich gehe jetzt zum König. Mit meinem Problem, das ich da habe, das mir auf dem Herzen liegt. Und dann sehen wir in Nehemia 2, Vers 4. Er ist beim König und dann sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Also Nehemia kam, es ist dann diese Einleitung, sieht der König, dass Nehemia traurig ist, er konfrontiert ihn dann mit der Traurigkeit und Nehemia bringt dann seine Bitte vor und er fragt, dann der König fragt, was erbittest du denn von mir? Und jetzt finde ich etwas ganz spannend, was da geschieht. Nehemia listet nicht gleich seine Wunschliste auf, ich glaube, mir würde das so gehen, oder bist du beim Obersten, den es gibt, dem momentan eigentlich König über diese ganzen Ländereien und auch König über Jerusalem. Und der fragt dich jetzt, was willst du?
Ja, ich hätte da ein paar Ideen. Ja, ein grosses Haus. Ja, Diener, Gefolgschaft, Geld, wie heu.
Das wäre vermutlich so meine Reaktion gewesen damals. Was erbittest du denn? Und dann so nebenbei noch, ja, und cool wäre, wenn du Jerusalem, also wenn du denen auch noch hilfst. Hä? Was macht Nehemia als erstes? Das war ein Vers, der hat mich richtig geflasht. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zum König. Wow, mich hat das richtig berührt, weil ich glaube, das ist genau die richtige Welt. Das ist die Reihenfolge. Aber ich entdecke mich so oft, indem ich das umdrehe. Was hättest du denn gern? Ja, und Jesus, wenn du noch was hast, dann kannst du mir das jetzt auch sagen. Nehemia hat das umgekehrt gemacht. Er hat zum Gott gebetet, er hat zu Gott gefleht und hat ihn angerufen und dann hat er zum König gesprochen. Erst danach, als er das, was Gott für ihn bereithielt, aufs Herz gekriegt hat. Und dann sagt Nehemia Folgendes, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Das tönt jetzt so cool und auch irgendwie nach heroischer Tat. Aber, und jetzt möchte ich, dass wir uns da wirklich mal reindenken, oder? Jetzt, wo sind wir? Wir sind immer noch im Palast des Königs. Nehemia hat gerade eine Unterhaltung mit dem mächtigsten König, der gerade da ist. Artaxerxes spricht mit ihm und bittet jetzt ihn, ich will nach Juda gehen und die Stadt wieder aufbauen. Wisst ihr, was er da macht? Er verzichtet auf seine Vormachtstellung. Der geht weg vom Hof. Das ist seine Bitte. Meine Bitte ist, ich gehe jetzt weg vom Hof. Er war Berater des Königs. Er war Mundschenk. Mundschenk tönt etwas doof in der heutigen Zeit. Heute würde man sagen, Berater, Counselor. Er war zu Rechten des Königs und hat ihn begleitet und beraten im Alltag. Das war die Aufgabe von Nehemia. Und jetzt bittet er, dass er nach Jerusalem gehen kann und er ihn sendet dahin. Und jetzt machen wir einen kurzen Transfer. Kennt ihr irgendeine Person, die zu Rechten des Königs, des Vaters sitzt, diese Stellung verlässt und bittet darum, dass er etwas in Ordnung bringen darf und dann dahin geht? Richtig, Michi, nein. Jesus. Ich fand das so ein krasses Bild, als ich mir das überlegt habe, auch beim Lesen. Er ist in einer Vormachtstellung zu Rechten des Königs, bittet darum, dass er etwas zurechtbringen darf, wieder aufbauen kann, wieder in die volle Pracht bringen darf und dahin gehen kann. Ich habe mir dann sofort dieses Bild ausgemalt. Ich habe mir das noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, so ausgemalt, dass eigentlich damals schon Jesus im Himmel mit dem Vater ja war. Wir wissen, das kommt ja schon in Genesis 1 vor, dass Jesus da ist, das Licht der Welt. Und dass vielleicht Jesus tatsächlich mit dem Vater auch darüber gesprochen hat und gesagt, ich will auf die Welt. Ich will jetzt auf die Erde gehen. Und ich will wiederherstellen, was zerstört wurde. Schon spannend, oder? Das hat Nehemia auch gemacht und jetzt finde ich ganz spannend, oder? Dann wird er dann losgeschickt, der König hat ihm alles mitgegeben, was er wollte. Er hat ihm Schreiben mitgegeben, dass er Material bekommt, dass er durch alle Provinzen durch darf. Er hat ihm seine besten Krieger mitgegeben, das steht auch geschrieben. Er hat ihm Pferde mitgegeben und so ist Nehemia aufgebrochen nach Jerusalem. Da kam er an in Jerusalem. Und dann ging es darum, dass eigentlich keiner genau wusste, was dieser Mann jetzt will, oder? Weil Jerusalem war ja nicht informiert, man hatte kein Internet. Es stand noch nicht in Watson oder 20 Minuten oder so. Sondern da kam einer mit königlicher Garde, mit Material, mit einem Freibrief, dass er jetzt tun und lassen kann, was er will und kommt in diese Stadt. Aber er wollte nicht, dass die Leute wissen, was er tut. Kennt ihr einen, der auch gesagt hat, sei geheilt, aber erzähle es niemandem? Ich bin der Messias, aber das hat dir Gott offenbart und das ist etwas, das für dich ist. Schon spannend, oder? Da kommt Nehemia da rein und jetzt wird er einer von uns, oder? Der Nehemia. Der Nehemia ist dann sehr steil und dann sieht man, wie er da ist in Jerusalem und dann heißt es hier, so stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. So, jetzt finde ich es ganz spannend. Jetzt wird es richtig lebenspraktisch. Und ihr denkt, was hat das mit Lebenspraxis zu tun? He? Jetzt guckt mal. Jetzt kommt der Mundschenk, der Berater, der Counselor, der zu Rechten des Königs ist, mit ihm unterwegs ist und kommt und schaut sich eine Stadtmauer an, untersucht alle Schäden in dieser Stadtmauer und schon würde unser Schweizer Herz sagen, aber das ist ja gar kein Bauleiter. Der hat ja gar keine Ahnung von dem. Ach du meine Güte, der ist kein Fachspezialist. Das geht voll in A. Und dann geht es noch weiter. Da geht es noch weiter und dann sehen wir in den nächsten Kapiteln, dass Nehemia minutiös genau den Aufbau der Stadtmauer plant. Er macht einen ganzen Plan, sagt jedem, was er zu tun hat. Ich meine bei uns, oder? Wenn ich jetzt kommen würde auf den Bau von einem neuen Haus, oder? Dann kommt der Sozi Dave und sagt, ja, wegen der Verlegung der elektronischen Sachen, der Kabel, das machen wir folgendermaßen. Da würde jeder auf den Bau machen. Ja. Und jetzt geh bitte wieder von der Baustelle. Was hat Nehemia da geritten? Grundsätzlich hat er am Pferd geritten, so kam er auch dahin. Aber ich fand spannend, Weil wir das so überlesen, glaube ich, wenn wir sowas lesen. Oder? Da kommt einer und bringt dann einen ganzen Bauplan, ein ganzes Vorhaben, wie wird das eingeteilt, wer macht was, mobilisiert das ganze Volk da drin und die beginnen dann zu bauen. Auf Ratschlag jemanden, den sie nicht mal kennen, weil es war keiner von ihnen, der da war. Oder? Und dann hat er noch die Steilheit in den nächsten Versen, dass er sagt, da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, und jetzt Achtung, in dem wir uns befinden. Wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und jetzt finde ich, wird es ganz spannend. Jetzt wird er richtig ein Mann des Volkes. Habt ihr gelesen, dass er hier von wir spricht? Dass er hier sagt, seht ihr das Unglück, in dem wir uns befinden? Sagt der Mann, der vom Palast des Königs kommt, einer der höchsten war in dem Moment im Palast und macht sich eins mit denen, die vor Ort sind und spricht von wir. Das ist mal eine Herausforderung. Ich kenne das, ich kenne es von meinem Alltag. Ich bin nicht Sozialarbeiter für die anderen, im Sinne dessen, für die, denen es schlecht geht und ich dann das bin, sondern ich bin mit denen in ihrem Leben. Genauso sehe ich das. Ich darf dabei sein und mitten im Leben mit diesen Menschen sein. Und genauso hat das Nehemia gemacht. Ist das nicht auch wie Jesus? Der, der ohne Sünde war, der nie einen Fehler gemacht hat, war mitten bei denen, die Fehler machen, noch und nöcher. Wir lesen immer wieder, er ging zu Prostituierten, er ging zu Zöllnern, er ging genau dahin, wo niemand hin wollte. Und hat sich eins gemacht, auch mit diesen Leuten. Seine 12 Jünger waren nicht 12 Studierte, die eine elitäre Ausbildung hatten, sondern es waren Menschen aus dem Volk, die Fischer waren, Zöllner und so weiter, und er hat sich mit denen eins gemacht. Ist das nicht spannend? Ich finde es riesig spannend. Und er will nicht, dass Jerusalem ein Gespött ist. Er will nicht mehr, dass wir ein Gespött sind, sagt er. Und dann kommen die Kapitel 2 und 3. Da geht es eben darum, wie ich gesagt habe vor... Das muss mir dann mal einer erklären. Ach du heilige Neune. Nein, falsch, nein, nein, nein. Herren, egal was ich anklicke, es kommt irgendwas. Okay, egal. Gut, wir machen hier weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so am Fernsehen. Ja, muss ich mal gucken. Ich bin. Okay. Jetzt weiß ich nicht, was kommt dir. Halleluja! Jesus. Okay, das ist jetzt Holy Spirit led. Gut. Also, im Kapitel 2 und 3 und fortführenden Kapitel geht es um den Beginn der Mauer, des Baus der Mauer. Nehemia macht das nicht alleine, sondern Nehemia hat eine Idee, wie er das macht. Und er instruiert alle Familien, die darin sind. Das heißt, ich sage es jetzt mal so, Stadtbau oder Gemeindebau funktioniert nicht durch jemanden, der da vorne ist und dann sagt, ich bin's und ich mach's, sondern das funktioniert nur, wenn alle mitmachen. Und genauso hat das Nehemia gemacht. Nehemia ging da rein und hat den Bauplan gebracht und hat alle Familien für sich gewonnen. Und hat auch, und das ist auch spannend, er sagt das immer wieder, die Vornehmsten und die Reichsten an den Tisch gebeten quasi und hat gesagt, lasst uns schnell schauen, was wir jetzt machen. Dann hat das begonnen mit dem ganzen Aufbauen und so weiter und so fort. Und dann, es tut. Danke. Dann kamen natürlich die Anfeindungen von außen. Das hat ganz früh schon begonnen, als sie schon nur gehört haben, dass Nehemia in diese Provinz geht. Da kamen sofort feindliche Sprüche. Am Anfang war es einfach gespött, da haben sie gelacht. Da haben sie gesagt, oh, der meint jetzt tatsächlich, der kann die Mauer aufbauen von Jerusalem. Und wir erinnern uns in Esra, oder? 114 Jahre war diese Stadt ohne Mauer. 72 Jahre lang hat man versucht, die Mauer aufzubauen, ohne Erfolg, immer wieder niedergeschmettert. Und jetzt kommt einer, Nehemia, und sagt, ich baue die Mauer. Und alle rundherum, was für ein Depp. Und was spannend war, ist, je mehr Gespött von außen kam, desto stärker wurde Nehemia. Desto klarer wurde er und desto klarer wurden auch die Leute. Und dann lesen wir in Nehemia 3,38. Wir aber bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe und das Volk gewann Mut zur Arbeit. Das heißt, im Angesicht des Spottes und im Angesicht der Feinde hat er seine Leute noch mehr ermutigt, dran zu bleiben. Und die Mauer wurde dann tatsächlich geschlossen bis zur halben Höhe. Und durch dies bekamen die Leute mehr Mut. Das heißt also, das ganze Gespött hat nicht dazu beigetragen, dass alle in den Rückzug gehen und denken, es klappt ja sowieso nicht. Nein, die haben Mut gefasst und haben noch mehr gearbeitet. Und dann geht es weiter, Nehemia, Kapitel 4 bis 6. Die Anfeindungen von außen, die blieben, die wurden extremer, es kam zu Angriffen. Die haben sich mobilisiert, die haben dann irgendwann gemerkt, die hören nicht auf zu bauen. Die Deppen waren doch nicht mehr ganz so deppig, wie vielleicht gemeint. Dann hat Nehemia wieder reagiert darauf und hat gesagt, gut, wenn ihr uns versucht anzugreifen, dann rüsten wir unser Volk aus. Und dann haben sie Waffen verteilt. Das heißt, an jeder Baustelle, bei jedem Mauerstück, das gebaut wurde, waren bewaffnete Leute. Und dann steht da sogar, mit einer Hand an der Waffe und mit der anderen Hand haben sie Mauer gebaut. Bei uns löst das sofort aus, oh, das ist viel zu anstrengend. Ja, nein. Ja, nein, so ein Einsatz, da haben wir doch Spezialisten. Aber das war bei denen nicht so. Die hat das ermutigt. Die haben dann, ich stelle mir das vor, stell mal vor, die haben Schwerter gehabt, wird dann beschrieben, wie die da stehen mit dem Schwert, mit der einen Hand am Schwert und mit der anderen Hand haben sie diese Mauersteine weitergebaut. Und weitergebaut. Naja, dem nicht zu wenig Stress schon, kamen dann innerpolitische Probleme. Heute undenkbar, oder? Innerpolitische Probleme. Die kamen dann auch noch dazu. Neben den Anfeindungen von außen, das heißt Angriffe, kamen dann die innerpolitischen Probleme. Dann kam es zu Intrigen und Lügen. Dann kamen noch falsche Propheten. Also das war so, ich sage jetzt mal, das Heer wurde aufgestellt, um alles zu tun, um zu verhindern, dass Jerusalem eine Mauer hat. Da wurde alles aufgefahren, von außen, von innen. Falsche Worte wurden gebracht. Es gab Intrigen, es gab Lügen und so weiter. Das tönt schon fast wie Blick. Und mitten in diesen Kapiteln kam dann aber auch Nehemias Uneigennützigkeit, die beschrieben wurde. Ich gehe nachher noch darauf ein, ich zeige euch noch die Verse, dass wir noch ein bisschen Bild kriegen von dem. Und mitten in diesem ganzen Sturm von all diesen Intrigen, Lügen, Anfeindungen, falschen Prophetien, innerpolitischen Problemen, wurde die Mauer fertiggestellt. Das ist cool. Und das ist nicht nur cool, sondern das ist sensationell, wir lesen das gleich. Wir haben also dieses innerpolitische Problem, oder? Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Nehemia 5 lesen wir das. Das heißt, es gab dann eine Anklage vom Volk innerhalb Jerusalems, das gesagt hat, das geht doch nicht, was die Juden hier tun. Auf der einen Seite bauen die, aber auf der anderen Seite haben die Gelder und Vermögen und so weiter. Und wir müssen hier hungern. Und dann ging es so weit, dass die gesagt haben, wir müssen ja unsere Kinder quasi verkaufen oder weggeben, damit wir wieder Geld haben, um Korn und Acker und so weiter zu beschaffen. Da war also ein Unmut im Volk. Ein sehr großer Unmut. Oder? Und jetzt stell dir vor, immer noch Nehemia, zweit oder einer der höchsten am Hof des Königs. Und jetzt hat er lauter Geschrei um sich, hat Menschen, die seine Stadt angreifen und zerstören wollen, hat falsche Propheten, die gekommen sind und irgendwas im Namen Gottes erzählt haben, die hat er übrigens dann einfach wieder weggeschickt, hat gesagt, mein Gott ist nicht das, was ihr hier erzählt. Und dann kommt noch dieses innerpolitische Thema, dass die Leute innerhalb von Jerusalem schreien. Was hat Nehemia gemacht? Nehemia hat sofort das Problem erkannt. Genau dasselbe wie am Anfang. Er ist ins Gebet gegangen und dann hat er eine Konferenz berufen von den Juden, den vornehmsten wieder, denen, die alles besitzen oder viel besitzen. Und dann hat er nicht mit denen diskutiert. Das ist auch ganz was Spannendes. Der hat nicht mit denen ein Gespräch geführt, ja, wie lösen wir jetzt dieses Problem auf ganz demokratische Art und Weise. Er hat gesagt, hey, Gott hat, und dann hat er erzählt, was er sieht. Und dann hat er ihnen einen Befehl erteilt. Sehen wir in Nehemia 5, Vers 11. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Das war ein Befehl. Der hat den Menschen, die das Größte haben, gut da besessen haben, hat gesagt, gebt ihr zurück. Das verteilen wir jetzt wieder unter dem Volk. Und dann gebt ihr ihnen gleich noch Nahrung, schaut, dass sie wieder zufrieden sind, gebt ihnen noch Geld. Und das gebt ihr heute, nicht morgen, heute. Ihr gebt ihnen heute noch die Sachen zurück. Wisst ihr, was passiert, wenn wir nach Bundesbern gehen und so mit dem Bundesrat sprechen? In einer Demokratie geschieht nichts. Gut. Boah, das war, hä? Meine Telefonnummer, nein. Wisst ihr, was die geantwortet haben? Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Das heißt, die haben ihm zugesagt, das machen wir. Und er hat gleich die geistige Elite mal gerufen, hat gesagt, hier gleich vor Zeugen, jetzt wird ein Eid abgelegt, dass ihr das so tut. Nicht nur, dass sie das Wort einfach aussprechen, er wollte es bestätigt haben von den Priestern vor Ort. Finde ich mega stark. Aber Nehemia, und jetzt kommt dieses Thema Uneigennützigkeit. Oder Nehemia war dann keiner, der dann allen anderen gesagt hat, ihr gebt jetzt zurück, ihr schaut, dass das Volk wieder leben kann, dass sie genug Nahrung kriegen, dass sie wieder Häuser haben und so weiter. Nein, Nehemia hat das selbst auch so gelebt. Das lesen wir im Vers 14, wo es heißt, auch habe ich von der Zeit an, da mir befohlen wurde, im Land Juda ihr Statthalter zu sein, nämlich vom 20. Jahr bis zum 32. Jahr des Königs Artasasta, tönt nicht so schön, oder? Antaxerxes, das ist der andere Name. Das sind 12 Jahre für mich und meine Brüder nicht den Unterhalt eines Statthalters beansprucht. Ich sage euch schnell, wie viel seine Gefolgsleute waren. 150. 150 Leute waren in seinem Staff und er hat keinen Lohn gefordert. Michi, Ben, das war jetzt... Wisst ihr, was passiert ist und wie das funktioniert? Indem alle geteilt haben. Auf der einen Seite hat er in dieser Zeit die Bücher Mose vorlesen lassen. Darin enthält er natürlich die ganze Gesetzgebung, wie was geschehen muss, wer was abgibt und so weiter. Aber in dieser Zeit hat das Volk sich selbst auch bewegt und hat immer wieder zusammengelegt. Und zwar ziemlich große Mengen an Sachen. Da kam eben diese ganze Auflistung von, ich glaube schon, es waren Priestergewänder, haben die zusammengelegt, irgendwie 6000 Priestergewänder. Dann haben sie 700 oder 800 Pferde, die haben 3000 Schafe und so weiter. Und dann war eigentlich wie ein Verbund dessen, dass ein ganzes Team da war, das dann damit beschäftigt war, auch eine Buchhaltung zu führen, die Leviten, oder, die eigentlich damals auch geschaut haben, wie das Ganze verteilt wird, dass das Ganze gesammelt wird und so weiter. Und Nehemia hat in der Zeit verzichtet auf seinen Lohn und hat aber alles gekriegt, damit er überleben kann, und zwar gut leben kann, von all denen, die mit ihm geteilt haben. Inklusive 150 Leute, die er dabei hatte. Boah, das ist mal Teamwork. Ich lasse das mal so stehen und hoffe, dass das was mit euch macht und auch zu euch spricht. Nehemia hat nicht alleine Stadt gebaut. Wir bauen nicht alleine Gemeinde, sondern wir bauen sie gemeinsam. Nehemia hat alles gekriegt, damit er leben kann, gut leben kann. Und noch haben alle anderen auch gekriegt dazu, damit sie auch gut leben können. Es war ein Team. Und jetzt mögt ihr euch vielleicht erinnern, ganz am Anfang, 114 Jahre Stadtmauer los in Jerusalem. 72 Jahre hat man versucht, die Stadtmauer aufzubauen und es wurde immer wieder niedergerissen, während dem Bau kaputt gemacht und so weiter. Und jetzt habt ihr diese Geschichte gehört. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ging einige Zeit, bis diese Mauer stand, weil das war eine rechte Mauer, hat sehr viele Bauabschnitte gehabt, oder? Und jetzt geschieht Folgendes. Nehemia 6, Vers 15. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Die gesamte Stadtmauer Jerusalems wurde in 52 Tagen erbaut. 114 Jahre keine Mauer, 72 Jahre Versuch, eine Mauer aufzubauen. Da kommt einer von außen, der dem Ruf Gottes folgt, der gemerkt hat, da ist ein Problem, ich will mich diesem Problem stellen, ich gehe da mitten rein und ich bringe eine Lösung. Und 52 Tage später steht die komplette Stadtmauer von Jerusalem. Das ist doch sensationell. Das bedeutet es, wenn wir gemeinsam arbeiten, wenn wir mit Gott zusammen als Team unterwegs sind, dann geschieht etwas, was die Welt nicht für möglich hält. Und dann kommt was ganz Spannendes, nämlich beim Vers 16. Jetzt steht diese Mauer nach 52 Tagen. Und es geschah, als unsere Feinde dies hörten und alle Heiden ring um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Die gingen alle weg. Die hat den Mut verlassen. Und das wünsche ich mir, nicht für die Feinde, dass sie den Mut verlässt, sondern ich wünsche mir, dass wir zusammenstehen können, Gottes Kraft sichtbar wird dadurch und dass der Feind, der versucht, irgendetwas zu tun, ablässt von dem, und heute sage ich, sich bekehrt zu Christus. Das geschieht, wenn man gemeinsam auftritt im Namen Gottes. Das geschieht, wenn man jemanden anderen kennt, wie jetzt Nehemia in dem Fall, oder? Ein fachunkundiger Typ, der keine Ahnung vom Bauen hatte und trotzdem hat das ganze Volk zugehört. Das Volk wird übrigens mal noch aufgelistet. Wir sprechen hier von etwa 40.000 zu dem Zeitpunkt in der Stadt Jerusalem. Das ist eine lustige Unterscheidung, die da gemacht wird, könnt ihr gerne selber mal nachlesen. In dieser ganzen Zeit, in den nächsten Kapiteln, geht es dann darum, dass Jerusalem sich verteidigt, gewinnt weiter an Stärke. Dann erfüllt sich das Wort, dass immer mehr Juden zurückkehren nach Jerusalem, diese Stadt bewohnen. Und während dieser Zeit wird das Gesetz von Mose für alle immer vorgelesen. Das macht übrigens Esra. Darum auch dieser Zusammenhang mit Nehemia, da ist Esra einer, der dafür sorgt, dass dieses Wort unter die Leute kommt. Und dann ist es, wie ich gesagt habe, diese Festlegung der Dienste und alle Abgaben und so weiter, die dann geschehen. Und dann wurde auch wieder gefestet. Das ist auch ganz was Spannendes. Das ist ganz wichtig für uns. Nehemia 8, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes. Und sende Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und jetzt kennt vermutlich jeder den nächsten Teil dieses Verses, da heißt es, darum seid nicht besorgt, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Halleluja. Nehemia hat eigentlich dem Volk Gott wieder ganz nahe gebracht. Und die Priester, die da waren, haben dem Volk die Schrift vorgelesen. Natürlich, damals hat man aus dem alten Bund vorgelesen, man hat aus den Büchern Mose vorgelesen, weil man noch nichts anderes hatte. Aber trotzdem war das Volk ermutigt, es hat Stärke gewonnen, es hat Kraft gewonnen. Es wurde immer mehr strahlend gegen außen, sodass eigentlich alle beeindruckt waren von dem, was da geschieht. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und was Nehemia immer wieder gemacht hat, und wir sind ja in dieser Roots-Serie, und in dieser Roots-Serie steht, dass wir diese Wurzeln anschauen von dem, was da kommt. Und das hat Nehemia auch gemacht mit seinem Volk. Er hat sie daran erinnert, woher dass sie kamen und was da geschehen ist. Und unter anderem lesen wir in Nehemia 9, Vers 21, du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte, ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Er hat das Volk ermutigt mit dem, dass er ihnen gezeigt hat, was Gott schon alles getan hat für sie. Das ist doch sensationell, oder? Und was ist daraus geschehen? Was ist daraus gewachsen? Es kamen natürlich die Gesetzgebungen, die wieder eingeführt wurden. Es war vom Zehnten die Rede, es war von Abgaben die Rede. Aber es ging noch darüber hinaus. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich mir so wünsche, wenn wir wissen, wenn wir in Christus, wen wir haben, was er für uns gemacht hat, dass es gar nicht mehr um irgendein Regelwerk geht, sondern es geht darüber hinaus, weil dein Herz so erfüllt wird mit dem, was Christus gemacht hat. Wenn du dich daran erinnerst, wo du warst, wo du heute bist und was er getan hat, dass du über das hinausgehst. Und dann haben die Vorsteher und die Priester und alle, die wirklich auch Vermögen waren, haben gesagt, und wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst im Haus unseres Herrn zu geben, unseres Gottes. Die haben das noch erhöht. Die haben noch zusätzlich etwas dazugegeben. Das ist spannend, oder? Nicht nur das, was Gott gefordert hat in seinem Gesetz, sondern sie haben sich selbst, darum steht es hier, wir legten uns diese Verpflichtung auf. Nicht Gott, wir. Die haben sich verpflichtet gefühlt für diese Stadt, für dieses Volk. Halleluja. Und dann kommt das letzte Kapitel. Nehemia war, das haben wir gelesen, vom Jahre 20 bis 32 für 12 Jahre berufen, als Statthalter in Jerusalem zu sein und dort eigentlich das Ganze zu machen, zu ordnen. Er war dann 12 Jahre dort. Und er ging nach 12 Jahren zurück in den Palast des Königs, zu Rechten des Königs. Das ist spannend, oder? Da kam einer, der hat gedient auf der Erde, kam vom König und ging dann wieder zurück zu ihm und setzte sich zu seiner Rechten. Nehemia hat genau dasselbe gemacht. Nach 12 Jahren ging er zurück an den Hof des Königs, war wieder beim König als Berater des Königs da. Und dann vergeht eine gewisse Zeit, das ist nicht ganz klar, wie viele Jahre das sind, auch spannend, wird nicht definiert, wie viele Jahre das sind. Und dann kommt Nehemia wieder. In die Stadt. Alle denken, wow, jetzt kommt der Held, der gefeiert wird. Nehemia kommt zurück und findet Ghetto. Er findet Priester, die nicht mehr ihren Dienst verrichten. Er findet das Volk, das keine Abgaben mehr gibt. Er findet Menschen, die ihre Sachen nicht mehr teilen. Jeder ist für sich selbst da und so weiter und so fort. Er findet Gesetzesbrecher auch im Range der Höchsten, die da sind. Und kommt zurück in diese Stadt genau zu dieser Zeit. Was macht er dann? Nehemia kommt und sorgt für Ordnung. Er geht und er ermahnt alle, die da sind und sagt, haben wir nicht Folgendes festgelegt? Er geht dann sogar so weit, da ist die Geschichte von einem Tempel, der da ist, ein Haus Gottes. Und der Priester dieses Haus Gottes hat einem Freund, der aber nicht zu den Juden gehört, einen Raum räumen lassen, wo früher die Opfer gebracht wurden, damit er da wohnen kann. Wir denken alle, cool, sehr sozial veranlagt. Ähnlich wie Händler, die im Vorhof des Tempels irgendwelche Sachen anbieten. Wisst ihr, was Nehemia gemacht hat? Er ging ins Zimmer und hat das komplette Zimmer rausgeschmissen. Ganz ähnlich wie einer, der Tische umgeschmissen hat im Hause seines Vaters. Dann hat er das wieder installiert und hat gesagt, hier kommen die Opfer rein. Und nicht irgendjemand, der da wohnt, der nicht mal würdig wäre, da zu wohnen. Was hat das mit uns zu tun? Nehemia heute. Ich habe gesehen, da gibt es so viele Parallelen zu Christus und zu dem, was Gott gemacht hat durch Jesus, nämlich dass er Wiederherstellung gebracht hat. Hat Nehemia gebracht zu seinem Volk, diese Wiederherstellung. Er ist weggegangen. Und als er wiederkommt, ist nicht alles schön geordnet, sondern dann wird richtig aufgeräumt noch einmal. Aber was mich fasziniert hat, ist, dass Nehemia als allererstes mal ein Problem anerkannt hat. Das war der Start. Er hat gesehen, okay, da ist ein Problem. Die Stadt liegt in Trümmer, sie ist niedergebrannt, sie wird immer wieder angegriffen. Da ist ein Problem. Und das sehe ich. Und dann hat er nichts anderes gemacht, als er sich selbst Gott zur Verfügung gestellt hat. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Er hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Und hat gesagt, ich werde nun zum König gehen. Was kann das heute heißen? Heute kann das heißen, dass wenn wir Missstände sehen, oder wenn wir ein Problem sehen, dass wir nicht einfach nur die Faust im Sack machen oder rumproleten und fluchen oder irgendetwas, sondern dass wir zu Gott gehen, uns zur Verfügung stellen und sagen, Gott, wenn du etwas ändern willst, dann sag mir, was ich tun kann und was du mir gibst. Und wohin ich gehen soll, damit ich das angehen kann. Und dann werden wir als erstes erkennen, sind es meine Probleme, die ich fabriziere, oder ist es wirklich etwas, was Gott am Herzen hat? Versteht ihr, wir müssen nicht wegen allen eigenen Problemen gleich zum Vorsteher der Gemeinde gehen. Wir müssen nicht gleich die Regierung anrufen, wenn unser VW gerade die Werksgarantie abgelaufen ist und jetzt haben wir ein Problem, müssen wir nicht gleich zum Bundesrat. Aber wenn wir sehen, dass Missstände sind, die geschehen, dass wir das vor Gott bringen und sagen, Gott, was willst du, dass ich tue und wo sendest du mich hin? Und das hat Nehemia gemacht. Und selbst vor dem König hat er dann Gott zuerst angesprochen und dann hat er dem König gesagt, was er will. Nicht aus Eigennützigkeit, weil er hat verloren, Nehemia hat eigentlich verloren. Seine ganze Vormachtstellung, die ganzen Privilegien am Palast und alles, das hat Nehemia aufgegeben, um das Problem anzuschauen und anzugehen. Und als allerletztes ist es, dass er sich nicht nur zur Verfügung gestellt hat, er wurde zur Lösung. Nehemia selbst ist zur Lösung geworden mit Gott zusammen. Das heißt, das ist da und das ist das, was ich so spannend finde, wenn wir das anschauen. Das ist da, wo Nehemia eigentlich sagt, wir haben ein Problem. Wir werden verspottet. Wir bauen jetzt wieder auf. Wir wollen uns schützen. Er wurde zu dem, was sie sind und innerhalb von dem wurde er zur Lösung für das Problem. Und dann hat Gott, und jetzt sind wir bei dem, was finde ich ganz spannend, was Ben vorher gesagt hat. Eigentlich sind wir jetzt genau bei dem, was heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte nach dem Reich Gottes und schaue, wo es hingeht. Und Gott wird alles hinzufügen. Und Gott hat ein Wunder vollbracht hier, ohne dass die Leute das vermutlich so ganz bewusst gemerkt haben. Die haben über 100 Jahre keine Stadtmauer. Über 70 Jahre versucht, eine Mauer aufzubauen und dann haben sie einhändig mit einer Hand am Schwert und mit der anderen Hand Mauer gebaut und in 52 Tagen war eine komplette Stadtmauer aufgebaut. Irgendwo lesen wir dann so Details noch, finde ich spannend, das zeigt auch diese Seite von Nehemia, dass er nicht Bauchef war, im Sinne gelernter Bauleiter steht, oh, wir haben die Tore noch nicht eingehängt. Aber es waren dann nur noch Peanuts, die geschehen sind. Und Gott hat sie versorgt mit allem, was es braucht. Es kamen immer mehr Leute vom Volk der Juden hinzu und haben immer mehr mitgebracht und haben immer mehr daraus auch aufgebaut. Und so wurde diese Stadt wieder strahlend und kräftig, weil sich einer zur Verfügung gestellt hat, einer, der gesagt hat, ich maul nur nicht einfach nur rum, sondern ich anerkenne, da ist ein Problem und ich schaue nicht, wer alles andere könnte das jetzt lösen, sondern ich sage, ich stelle mich zur Verfügung und gehe da rein, wenn Gott du das willst, bin ich da. Und ich finde das so wahnsinnig toll zu sehen, was da geschieht. Eine ganze Stadt wird mobilisiert aufgrund eines Mannes. Über 40.000 Menschen werden mobilisiert, weil einer kommt, der Vision und Wort Gottes hat und das da reinbringt. Lasst uns das als Ermutigung nehmen und sagen, hey, genauso wie damals, noch viel mehr heute ist das möglich. Weil wir haben Christus, Wir haben den, der all das erledigt hat, was Nehemia die Juden damals erinnern musste, was er alles gemacht hat, Gott, was er denn alles getan hat und so weiter. Die waren unter dem Gesetz und haben diese Herrlichkeit erlebt. Und wir sind unter Gnade mit Christus. Wie viel größer ist das, was wir erleben können? Wie viel größer ist das, was wir sehen dürfen, wenn wir mit Gott unterwegs sind und ihn einfach ins Zentrum stellen? Und so danke ich dir, Jesus, von ganzem Herzen, dass du uns Mut schenkst, dass du in uns dieser Mut bist, das Wollen und das Vollbringen, dass wir da, wo wir sind, mit dir zusammen gehen und zur Lösung werden. Danke, Jesus, dass du uns aufs Herz legst, was vielleicht schon lange in unserem Herzen sich bewegt. Und ich spreche das aus über allen, die Vision haben oder auch schon hatten, dass diese Vision wieder lebendig wird. Dass diese Kraft in dieser Vision wieder lebendig wird durch Jesus Christus und dass er das Wollen und das Vollbringen ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns kühn und mutig gemacht hast, zu gehen und zu verändern, basierend auf deinem Wort, auf deiner Kraft, auf deiner Hilfe, auf dem Fels, auf dem wir stehen, der du selbst bist, Jesus Christus. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.